Radio Prag Nachrichten.
Die Bürgerdemokraten fordern die Partei Top 09 auf, sich von den Äußerungen ihres Vizechefs Kalosek zu distanzieren. Die Lotteriegesellschaft Saska wird den Finanzgruppen PPF und KKCG zugesprochen. Eine Privatbahn bietet der tschechischen Staatsbahn auf der Fernstrecke Paroli. Der Exekutivausschuss der Demokratischen Bürgerpartei ODS hat am Montag die Führung der Partei Top 09 dazu angehalten, sich von den verbalen Beschimpfungen ihres Vizechefs Miroslav Kalosek an die Adresse von ODS-Politikern zu distanzieren. Das teilte die stellvertretende ODS-Vorsitzende Miroslava Nemcová am Montag nach der Sitzung des Gremiums mit. Nach Meinung von Premier und ODS-Chef Peter Netschers habe die politische Rivalität zwischen ODS und Top 09 ihre Grenzen, die jetzt überschritten wurden. Die groben Worte von Kalosek an die Adresse seiner Parteimitglieder seien auch nicht mit der Ermüdung und Grantigkeit des Finanzministers zu rechtfertigen, sagte Netschers. Laut Bericht der Tageszeitung Lidové Noviny habe Kalosek jüngst die Europarlamentarier der ODS, Hinek Fajmon und Ivo Strejček, als unbedeutende Figuren und als mit Bosheit erfüllte Idioten bezeichnet. Beide Politiker hatten Kalosek zunächst vorgehalten, dass er kaum an Verhandlungen der EU-Finanzminister in Brüssel teilnehme und sich oft vertreten lasse. Kalosek hielt dem entgegen, das sei nur einmal der Fall gewesen. Danach aber verstieg er sich in den genannten Beschimpfungen an die ODS-Politiker. Neuer Besitzer der tschechischen Lotteriegesellschaft Saska sind die beiden Finanzgruppen PPF und KKCG, der Dollarmillionäre Peter Kellner und Karel Komárek. Die älteste Lotteriegesellschaft des Landes musste im Frühjahr Konkurs anmelden und wurde ab Ende August in einem Bieterverfahren zum Verkauf angeboten. Das Rennen machten die beiden genannten Finanzgruppen, die für den Kauf von Saska 3,81 Milliarden Kronen, das sind ca. 140 Millionen Euro, geboten haben. Der Gläubigerausschuss habe dem Verkauf zugestimmt und den Vertragsabschluss gebilligt, bestätigte der Rechtsanwalt des Insolvenzverwalters am Montag. Die Finanzgruppe Penta, die wegen einer angeblichen Gesetzwidrigkeit vom Verfahren ausgeschlossen wurde, hatte außerhalb der Konkurrenz 5 Milliarden Kronen für Saska geboten. Penta will nun gegen das Bieterverfahren klagen und den Vertrag mit der Konkurrenz für ungültig erklären lassen. Die tschechische Sparkasse, die Mitglied des Gläubigerausschusses ist, hat das Auswahlverfahren ebenfalls kritisiert. Mit einem Messer und einem Fleischklopfer bewaffnet hat ein 15-jähriger Schüler Montagmorgen die Sekretärin eines Gymnasiums in Komotau angegriffen. Bei seiner Attacke habe er geschrien, dass er ein Terrorist sei, meldete die Nachrichtenagentur CTK. Die Sekretärin, die einen Schock erlitt, wurde mit leichten Schnittverletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Verdacht auf Gehirnerschütterung bestätigte sich nicht, sodass sie nach kurzer Behandlung das Krankenhaus schon am Nachmittag wieder verlassen konnte. Die Attacke des 15-Jährigen haben der Schulleiter und der Hausmeister unterbunden, die den Schüler gemeinsam überrumpelten. Nach Aussage des Schulleiters gehörte der 15-Jährige zu den besten Schülern des Gymnasiums und besaß eine hervorragende Lernfähigkeit. Die staatseigene tschechische Eisenbahn muss erstmals auf einer Fernverkehrsstrecke mit einem privaten Zugangebot konkurrieren. Der Regiojet mit einer Kapazität von 240 Sitzplätzen absolviert am Montag auf der lukrativen Trasse Havischov-Ostrau-Prag seine erste Fahrt. Nach Angaben des Betreibers sollen die neuen gelbfarbenen Züge vor allem einen besseren Service bieten. So würden etwa Stewardessen Zeitungen, Getränke und kleine Snacks gratis an den Platz bringen. Die Fahrzeit ist im Vergleich mit dem Pendolino-Zug der Staatsbahn länger. Die Preise sind aber niedriger. Die tschechische Eisenbahn will mit Sonderangeboten auf die neue Konkurrenz reagieren. Die Berufungs- und Revisionskommission des tschechischen Fußballverbandes hat am Montag zwei zuvor an den Erstligisten Sigma Olmütz verhängte Strafen wieder aufgehoben. Im August war der mährische Verein mit dem Abzug von 9 Punkten und einer Geldstrafe von 4 Millionen Kronen belegt worden, weil er im Mai 2009 den Ligakonkurrenten Bohemians Prag angeblich mit einem Bestechungsgeld von 300.000 Kronen zu einer Ergebnisabsprache überreden wollte. Auch die Strafe gegen den damaligen Olmützer Torwart Petr Drobisch, der als angeblicher Überbringer des Geldbetrags mit anderthalbjährigem Spielverbot bedacht wurde, ist annulliert worden. Die Entscheidung ihres Gremiums begründete die Vorsitzende der Berufungskommission Marketta Heindlober damit, dass die Disziplinarkommission ernsthafte Verfahrensfehler gemacht habe. Daher müsse sich die Disziplinarkommission jetzt erneut mit dem Fall befassen, so Heindlober. Und abschließend noch ein Blick auf das Wetter. Am Dienstag ist es in Tschechien überwiegend heiter. Morgens vereinzelt Frühnebel, im Tagesverlauf nimmt die Bewölkung im Norden etwas zu, örtlich sind auch Schauer möglich. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 21 bis 25 Grad Celsius. Das waren die Meldungen von Radio Prag mit Lothar Martin.
Ahoi und willkommen bei Radio Prag. Sie haben die Auslandssendung des Tschechischen Rundfunks eingeschaltet und das ist heute unser Programm. Das Kürzungswunder. Kalausek heimst erneut den Preis für den besten Finanzminister der sogenannten Starting Economies ein und kündigt gleich weitere Streichungen an. Die Kulturstadt. In Prag startet eine Initiative, um das vielfältige literarische Leben in der Moldau-Metropole stärker in die Öffentlichkeit zu tragen. Und die Benediktinerinnenabtei. Die Kirche St. Gabriel im Prager Stadtteil Smichow ist im Stil des Klosters Beuron ausgemalt. Ein neues Buch schildert die Geschichte der Benediktinerinnen, die dort lebten. Das sind die Themen in unserem Tagesecho. Danach geht es ganz nach oben in der politischen Leiter. Im Schauplatz beschäftigen wir uns mit den nächsten Präsidentenwahlen in Tschechien und den ersten Kandidaten, die sich bereits jetzt angeboten haben. Ich hoffe, ich habe Sie neugierig gemacht auf unsere Themen. Mein Name ist Till Janzer und ich begleite Sie durch unsere Sendung. Bleiben Sie am Apparat. Es war das Wochenende des Finanzministers. Der Vizevorsitzende der Partei Top 09, Miroslav Kalousek, sorgte für Schlagzeilen. In Washington wurde ihm von der renommierten Zeitschrift Emerging Markets der Titel Finanzminister des Jahres verliehen. Zugleich war er zu Hause massiv in der Kritik. Er hatte nahe des Abgeordnetenhauses in Prag einen jungen Mann geschlagen, der ihn beleidigt hatte. Marco Zimmermann über beide Ereignisse.
Mr. Kalousek, many congratulations, and we welcome you to receive your award.
Festliche Atmosphäre im Hotel Willard an der Pennsylvania Avenue, einer der besten Adressen Washingtons. In einem Salon des 1818 erbauten Hotels verleiht das Finanzmagazin Emerging Markets wie jedes Jahr einen Preis an den Finanzminister des Jahres. Im Jahr 2011 heißt er, wie schon im Jahr 2008, Miroslav Kalousek. Das Magazin erwählte den tschechischen Finanzminister, da es ihm gelungen sei, die Stellung der Tschechischen Republik auf den internationalen Finanzmärkten zu festigen. Kalousek selbst sah die Verleihung als Erfolg der gesamten Reformpolitik der Regierung.
Es ist selbstverständlich eine Auszeichnung für die Finanzpolitik eines Landes, das etwas unternimmt. Diese internationalen Finanzfachleute zeichnen eine Politik aus, die die Sicherheit ihrer Bürger gewährleistet. Im Gegensatz zur Politik jener Staaten wie Griechenland, die die Bürger in Schwierigkeiten bringt. Das ist für mich eine große Genugtuung.
Kalousek nutzte die Verleihung auch direkt, um neue Kürzungen und Steuererhöhungen anzukündigen, sollte das Wirtschaftswachstum nicht die erwartete Höhe erreichen. Der Chef der oppositionellen Sozialdemokraten, Bohuslav Sobotka, bezeichnete die Verleihung des Preises an Kalousek als absurd. Die großflächigen Kürzungen gefährden seiner Meinung nach die Sicherheit der Bürger, den sozialen Zusammenhalt der Gesellschaft und die künftige Konkurrenzfähigkeit des Landes. Im Parlament griff Sobotka den Finanzminister aber aus anderen Gründen an.
Ich beantrage Personenschutz für den Finanzminister. Aber nicht, um den Finanzminister vor den Bürgern zu schützen, sondern um die Bürger vor den physischen Angriffen des Ministers zu schützen.
Hintergrund dieser Worte ist ein Ereignis vom Mittwoch vergangener Woche. Kalousek hatte einem jungen Mann 4 Ohrfeigen verabreicht, der ihn in der Nähe des Abgeordnetenhauses in Prag äußerst vulgär beleidigt haben soll. Der Finanzminister bestätigte den Vorfall.
Dieser Bengel im Alter meines Sohnes war mir zu frech. Er hat mich beleidigt und gedroht, mich zu erhängen. Und da hat er die Antwort bekommen, die in Zukunft jeder Bengel bekommt, der mich beleidigt und mir mit Erhängen droht.
Gegenüber Premier Nečas bezeichnete Kalousek die Ohrfeigen als ein immer noch äußerst wirksames pädagogisches Instrument. Der Premier aber scheint eine andere Vorstellung von Pädagogik zu haben.
Pan Minister Financí aspiruje na pozici.
Der Finanzminister strebt zwar den Titel Finanzminister des Jahres an, sicherlich aber nicht den Titel Pädagoge oder Lehrer des Jahres.
Generell zeigte sich Nečas beunruhigt über seinen Finanzminister und bescheinigte ihm in letzter Zeit eine große Müdigkeit, die sich durch Ungehaltenheit und verbale Aggressivität äußere. Nach seiner Rückkehr aus den USA erwartete der Finanzminister einen Termin bei der Polizei, wo er sich für seine pädagogische Maßnahme erklären musste. Laut dem tschechischen Fernsehen habe die Polizei den Zwischenfall nämlich auf Video aufgezeichnet.
Finanzminister ohrfeigt Kritiker auf der Straße. Marco Zimmermann berichtete über die turbulente Woche des Miroslav Kalousek. Angenehmere Erlebnisse auf den Straßen Prags verspricht eine Kampagne, die Prag als Stadt der Literatur darstellen möchte. Die Kampagne wurde an diesem Montag in der tschechischen Hauptstadt gestartet. Die Prager und die Prag-Besucher werden dabei in den kommenden Monaten der Literatur nicht nur in Bibliotheken und Buchläden begegnen, sondern eben auch auf den Straßen, im öffentlichen Nahverkehr, in Parks und an weiteren Orten. Mehr dazu hören Sie von Markéta Kachlíková.
Wer an diesem Montag mit der Prager U-Bahn gefahren ist, der konnte dabei Literatur genießen. 28 Schauspieler haben nämlich direkt in den Waggons Ausschnitte aus Werken tschechischer Literatur vorgetragen, und zwar von den Feuilletons von Jan Neruda, einem Klassiker des 19. Jahrhunderts, bis zu den Romanen von Gegenwartsautoren wie Jaroslav Rudisch oder Emil Hackel. Ende September werden in Prag sogenannte Literaturpfade markiert, die mit einem gewissen Ort in der Hauptstadt in Verbindung stehen. Die Literatur taucht auch in den Parks, an Radwegen und anderen Orten auf. Die Kampagne mit dem Titel »Prag, die Stadt der Literatur« will die Passanten durch Literatur überraschen, gleichzeitig aber die Orientierung im Prager literarischen Leben erleichtern. Hauptorganisator ist die Prager Stadtbibliothek. Ja, Direktor Tomáš Řehák.
Cílem projektu není udělat z Prahy město literaturou. Cílem projektu je upozornit na to, že
das Ziel des Projektes ist es nicht, aus Prag eine Literaturstadt zu machen, sondern darauf aufmerksam zu machen, dass Prag schon immer eine Literaturstadt war. Aufgrund seiner bunten Geschichte und dank der vielen Einflüsse. Prag ist immer noch die Stadt der Literatur und wir glauben, dass sie es auch künftig sein wird. Und wir wollen auch darauf hinweisen, dass Literatur auch für Steuerzahler eine gute Investition ist.
A chceme také upozornit na to, že to je pro daňové poplatníky dobrá investice.
Mit der Kampagne bewirbt sich Prag gleichzeitig um den Titel Kreative Stadt der Literatur, der von der UNESCO verliehen wird.
UNESCO vytvořilo síť kreativních měst a města, která se cítí být zvláště kreativní.
Die UNESCO hat ein Netz kreativer Städte geschaffen. Die Städte, die sich in einem gewissen Bereich besonders kreativ fühlen, können die Eingliederung in dieses Netz beantragen. Wir bereiten ein Gesuch vor, das der Prager Magistrat zur UNESCO nach Paris schickt und das dann von Experten in der ganzen Welt beurteilt wird.
Zur ersten kreativen Stadt der Literatur ist im Jahr 2004 Edinburgh ernannt worden. Es folgten Melbourne, Iowa City, Dublin und Reykjavik. In Prag wurde bereits vor 2 Jahren beschlossen, sich um den Titel zu bewerben. An dem Projekt beteiligen sich 20 Institutionen aus dem Literaturbereich. Die Kampagne richtet sich vor allem an die tschechische Öffentlichkeit. Wie der Direktor der Prager Stadtbibliothek Tomáš Řehák bemerkt, sollen aber auch ausländische Besucher angesprochen werden.
Ich denke, dass die Literatur zwar auch eine Sache der Sprache ist, sie ist aber vor allem eine Sache der Imagination. Grundlage ist die Geschichte, die erzählt wird. Es gibt Geschichten, die sich sehr gut auch in andere Sprachen übertragen lassen. Sie sind oft Inspiration für weitere Bereiche der kreativen Industrie. Zum Beispiel bei Film- oder PC-Spielen werden die Themen oft aus dem englischen Sprachgebiet importiert und haben ihre Wurzeln oft in der Literatur. Das ist ein Beispiel, wie die Literatur ins Leben eindringt.
Die jetzige Kampagne läuft bis Ende des Jahres 2011 in 4 Etappen. Das Projekt Stadt der Literatur soll aber auch in den nächsten Jahren fortgesetzt werden. Um den Moment der Überraschung nicht vorwegzunehmen, wollen die Organisatoren nicht verraten, wie die Literatur in der Hauptstadt bei den nächsten Veranstaltungen auf sich aufmerksam machen wird. Im Rahmen des Projekts wird auch ein mehrsprachiges Buch »Prag, die Stadt der Literatur« herausgegeben und es entsteht eine Webseite, die weitere Informationen über das literarische Leben in der Stadt an der Moldau auf Tschechisch und Englisch publizieren wird.
Markéta Kachlíková berichtete über Prag als Literaturstadt. Bereits überaus bekannt ist die tschechische Hauptstadt als Stadt der Architektur. Eher seltener wurde in diesem Zusammenhang bisher auch die Kirche St. Gabriel genannt. Dabei ist das Interieur des Sakralbaus im Stadtteil Smíchov einzigartig und das in europäischem Maßstab. Die Klosterkirche ist im Stil des schwäbischen Klosters Beuron ausgemalt, denn bis 1918 lebten dort Benediktinerinnen aus Salzburg, die der sogenannten Beuroner Kongregation angehörten. Seit der Weihe der Kirche sind 120 Jahre vergangen. Am vergangenen Sonntag wurde aus diesem Anlass in St. Gabriel nicht nur ein festlicher Gottesdienst zelebriert, sondern auch ein Buch über die Benediktinerinnen vorgestellt. Martina Schneibergova war dabei.
Den Gottesdienst zelebrierte nicht zufälligerweise der Prager Bischof Václav Malý. Der ehemalige Dissident war kurz nach der Wende als Priester in St. Gabriel tätig gewesen.
Das ist schon 21 Jahre alt, ja, als ich in dieser Kirche gewesen war. Die baronische Kunst ist für mich sehr interessant. Das gehört zu der kunstgeschichtlichen Kultur, ja, der tschechischen Nation. Und ich mag manchmal zurückkehren in diese Kirche. Aber in der Erinnerung habe ich vor allem die Gemeinde, die nach der Wende entstanden ist. Das waren vor allem Leute, die etwas suchten, vor allem die Verankerung im Leben. Sie suchten das Evangelium. Und neben diesen Leuten besuchten diese Kirche damals auch die Leute, die sich nach 20, 30 Jahren konvertiert haben. Also das war etwas Interessantes. Man konnte von Null anfangen und aus diesem Grund, ja, erinnere ich mich sehr gerne an jene Zeit. Aber selbstverständlich auch dieser Raum ist anredend für mich. Und heute habe ich den Vortrag von der bayerischen Kunst gehört und das war für mich sehr interessant. Und ich bin sehr dankbar, dass hier in der Kirche Leute sind, die dafür Interesse haben und die davon auch in der Öffentlichkeit sprechen wollen.
Größte Kennerin der Beuroner Kunst von St. Gabriel ist Monika Schebova. Sie sagt, die Beuroner Benediktiner seien infolge von Bismarcks Kulturkampf nach Prag gekommen.
Weil also das Kloster in Beuron aufgelöst wurde und die Benediktiner haben nach einem neuen Zuhause gesucht und haben es schließlich dann in Prag in Emmauskloster gefunden.
Die Benediktinerinnen, die aus Salzburg kamen, fanden ihr Zuhause auch in Prag, aber im Stadtteil Smíchov.
Der Grundstein wurde gelegt 1888. Und geweiht wurde dann das Kloster mit der Kirche im Jahre 1891. Der Name St. Gabriel ist Name des Klosters, wobei also die Kirche geweiht wurde, Mariä Verkündigung. Und es kam wirklich also die große Gruppe der Beuroner Künstler nach Prag. Und die Entwürfe der Malereien sind also Arbeit von Lenz.
Die Benediktinerinnen entschieden sich nach der Gründung der Tschechoslowakei Prag zu verlassen und zogen nach Österreich, wo sie einen neuen Sitz im Schloss Bertoldstein gefunden haben. Ihr Schicksal schildert Ulrike Wagner-Höher im Buch Die Benediktinerinnen aus St. Gabriel, das am Sonntag in Prag vorgestellt wurde.
Soweit der Beitrag von Martina Schneibergova. Mehr über die Benediktinerinnen von St. Gabriel und die Beuroner Kunst erfahren Sie im nächsten Spaziergang durch Prag am Freitag, den 7. Oktober. Sie haben weiterhin Radio Prag eingeschaltet, die Auslandssendung des tschechischen Rundfunks in deutscher Sprache. Die Regierungskoalition will den nächsten Staatspräsidenten gerne direkt vom Volk wählen lassen und hat die Gesetzesinitiative dazu bereits gestartet. Doch ob es bei der Wahl im Jahr 2013 auch so kommt, ist noch gar nicht sicher. Dennoch hat am Freitag mit Senatsvizepräsident Přemysl Sobotka bereits der zweite bedeutende tschechische Politiker sein Interesse an dem höchsten Amt im Staat angekündigt. Schon vor wenigen Wochen erklärte Außenminister Karel Schwarzenberg seine Bereitschaft, sich der Wahl zu stellen. Mehr zu diesem Thema erfahren Sie nun im folgenden Schauplatz von Robert Schuster.
Schauplatz.
In der vergangenen Woche hat das tschechische Abgeordnetenhaus in erster Lesung eine Verfassungsänderung gebilligt, die eine Direktwahl des tschechischen Präsidenten ermöglichen soll. Laut Umfragen wünschen sich die Wähler schon seit vielen Jahren, sich an der Wahl ihres Staatsoberhauptes zu beteiligen. In der Vergangenheit sind jedoch wegen fehlender Mehrheiten im Parlament mehrere Anläufe gescheitert, eine Direktwahl in Tschechien einzuführen. Nun ist die Ausgangslage wesentlich besser. Der jetzigen Regierung fehlen im Abgeordnetenhaus lediglich 2 Stimmen für eine Verfassungsmehrheit. Das bedeutet aber, dass sie die Unterstützung der sozialdemokratischen Opposition braucht, die zudem noch die zweite Parlamentskammer, den Senat, kontrolliert. Mittlerweile haben die Politiker einen genauen Zeitplan, wann die Verfassungsänderung verabschiedet werden soll. Dazu meinte Justizminister Jiří Pospíšil gegenüber dem tschechischen Rundfunk:
Es besteht die reale Chance, dass im Verlauf des Herbstes die Vorlage sowohl das Abgeordnetenhaus wie auch den Senat passieren könnte. Damit wäre die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass der nächste Präsident direkt von den Bürgern gewählt werden kann.
Doch ein Umstand trübt den Optimismus des für die Verfassungsänderung zuständigen Ministers. Die Sozialdemokraten haben zu verstehen gegeben, dass sie sich nach wie vor nicht ausreichend in die geplanten Änderungen eingebunden fühlen. Dies will allerdings Justizminister Pospíšil nicht gelten lassen.
Die Regierung hat die Endfassung der Direktwahl schon im Juni verabschiedet, und zwar nachdem wir mit der Opposition verhandelt haben. Die Schwierigkeit besteht darin, dass zu ein paar Dingen immer noch unterschiedliche Standpunkte bestehen. Im Verlauf des Herbstes wird sich zeigen, inwieweit eine Einigung mit den Sozialdemokraten möglich ist. Dabei handelt es sich um Fragen, die mit der eigentlichen Direktwahl gar nicht zusammenhängen, die aber die Sozialdemokraten als Bedingung stellen, damit sie die Einführung der Direktwahl unterstützen.
Zu diesen Bedingungen gehört vor allem eine neue Definition der Kompetenzen des Staatsoberhaupts. Die Sozialdemokraten kritisieren schon seit langem, dass die gegenwärtige Regelung dem Präsidenten zu viele Freiräume lasse, etwa bei der Ernennung der Regierung, wo er sich praktisch nicht an die Mehrheitsverhältnisse im Abgeordnetenhaus halten muss. Ein erster Schritt für die Direktwahl des Präsidenten ist also getan. Unabhängig davon beginnt sich allerdings schon das Kandidatenkarussell zu drehen. So haben gerade am vergangenen Wochenende 2 Schwergewichte der tschechischen Politik ihre Bereitschaft zu kandidieren bekräftigt. Außenminister Karl Schwarzenberg und der erste Vizepräsident des Senats, Přemysl Sobotka. Zudem tauchten am Montag in einigen Zeitungen Informationen auf, dass sich auch der jetzige Präsident des tschechischen Verfassungsgerichts, Pavel Rychetský, Kandidat der Sozialdemokraten, sein könnte. Rychetskys Amtszeit an der Spitze des Gerichts endet im Jahr 2013, wenn die nächste Präsidentenwahl ansteht.
Soweit der Bericht von Robert Schuster. Im Folgenden habe ich noch ein kleines Interview mit ihm aufgezeichnet. Es geht um den Beginn der Präsidentschaftskampagne, die möglichen Kandidaten und ihre Erfolgsaussichten. Robert, da haben mit Schwarzenberg und Sobotka vergangenes Wochenende 2 bedeutende Politiker ihren Hut in den Ring geworfen. Ist das nicht verfrüht? Denn immerhin ist die Direktwahl immer noch nicht endgültig verabschiedet und zum anderen dauert es noch mehr als ein Jahr bis zur nächsten Wahl.
Ich bin ehrlich gesagt auch überrascht, dass sich beide Politiker schon jetzt im Vorfeld so klar geäußert haben, denn spekuliert wurde immer wieder in den vergangenen Monaten, wer könnte Václav Klaus nachfolgen. Aber das zeigt aber auch, dass ganz einfach in Tschechien auch bei den Politikern noch keine Erfahrung ist mit diesem Instrument der Direktwahl, weil man weiß ja in Ländern, wo dies gang und gäbe ist, wenn man von jemandem spricht, dass er als geeigneter Kandidat für ein hohes politisches Amt zur Verfügung steht oder eventuell kandidieren könnte und dieser Name zu früh genannt wird, dann ist er praktisch schon erledigt als Kandidat. Dann heißt es, dass er ganz einfach zu viel Zeit braucht, sich zu etablieren und dass die Wähler dann diesen Kandidat nicht mehr als ein neues Angebot ansehen. Und das ist die Gefahr auch jetzt in diesem Fall bei Schwarzenberg und Sobotka. Zudem darf man nicht vergessen, dass Schwarzenberg schon auch mehrmals erklärt hat, er steht nur für eine Direktwahl, also für eine Volkswahl zur Verfügung, nicht für eine parlamentarische Wahl.
Mhm. Mit welchem Anforderungsprofil werden denn die einzelnen Parteien jetzt auf die Suche gehen hier in Tschechien nach den Präsidentschaftskandidaten?
Wenn wir davon ausgehen, dass die Direktwahl, sollte sie verabschiedet werden, über 2 Runden geht, dann heißt das, dass die Parteien Kandidaten nominieren müssen, die koalitionsfähig sind. Das heißt, Kandidaten, die nicht anecken, Kandidaten, die keine klaren Kanten zeigen, die in der zweiten entscheidenden Runde in der Stichwahl auch den politischen Gegner theoretisch mit ins Boot holen könnten und von ihm unterstützt werden können. Das sind Kandidaten, die natürlich nicht unbedingt jetzt in der ersten Linie der tschechischen Politik stehen. Insofern sind auch die beiden Namen Schwarzenberg und Sobotka bemerkenswert. Also es geht so eher in Richtung Wirtschaftsprofessor, wie zum Beispiel Jan Schwäner einer war. Also eher jemand, der lageübergreifend, parteiübergreifend Akzeptanz findet. Mhm.
Unser Mitarbeiter, Politologe Robert Schuster, vielen Dank. Und mit diesen Aussichten auf die nächsten Präsidentschaftswahlen in der Tschechischen Republik geht der publizistische Teil für heute zu Ende. Bis zur nächsten Sendung bieten wir Ihnen auf unseren Webseiten noch weitere Informationen. Falls Sie nicht ohnehin schon dort sind, dann schauen Sie doch unter www.radio.cz. Dort finden Sie unter anderem regelmäßig aktualisierte Nachrichten sowie alle unsere Beiträge in Schrift und Ton. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendung des Tschechischen Rundfunks. Am Mikrofon begleitet hat sie Till Janzer. Auf Wiederhören und Naslyšenou.